Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ein Kind ist uns geboren. Ein Heiland,
ein Retter.
Während die Krise am dunkelsten ist, die Not am größten, materialisiert sich, so will ich mal sagen, in einem Baby die Hoffnung. Abseits der Aufmerksamkeit. Zur Welt gebracht von einer jüdischen Mutter. Das Leben dieses Kindes ist von Anfang an gefährdet. Der mächtigste Mann im Land will seinen Tod. Der Lebenskontext wäre auch ohne diese Bedrohung ein ärmlicher Kontext. Er liegt in einer selbstgebauten Wiege an einem Ort, an dem Babys eigentlich nicht hingehören. Und eine Frau spielt eine zentrale Rolle dafür, dass dieser Junge zum Retter wird. So, und Anna liest uns jetzt diese Weihnachtsgeschichte vor.
Da befahl der Pharao seinem ganzen Volk, jeden neugeborenen Jungen werft in den Nil. Nur die Mädchen sollt ihr am Leben behalten. Ein Nachkomme aus dem Stamm Levi heiratete eine Tochter des Levi. Die Frau wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön er war, versteckte sie ihn 3 Monate lang. Länger konnte sie ihn nicht verborgen halten. Deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrus und dichtete es mit Asphalt und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und versteckte es im Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester blieb in der Nähe. Sie wollte wissen, was mit dem Kind geschah. Da kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Nil. Ihre Begleiterinnen gingen so lange am Ufer auf und ab. Sie entdeckten das Kästchen mitten im Schilf und ließen es von der Dienerin holen. Als sie es öffnete, fand sie ein Kind darin. Sie sah, dass der kleine Junge weinte. Da bekam sie Mitleid mit ihm und sagte: Das ist eines von den hebräischen Kindern. Die Schwester des Jungen, die in der Nähe war, fragte die Tochter des Pharao: Soll ich zu den Hebräerinnen gehen und sie eine Frau rufen, die gerade stillt? Wie könnte das Kind für dich stillen? Die Tochter des Pharao antwortete: Ja, tu das. Da ging das Mädchen und rief die Mutter des Kindes. Die Tochter des Pharao trug ihr auf: Nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich will dich dafür angemessen bezahlen. So nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn zu der Tochter des Pharao. Die nahm ihn als ihren Sohn an und nannte ihn Mose. Sie sagte: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.
Die Ähnlichkeit der Geburtsgeschichte des Mose mit der Geburtsgeschichte des Jesus von Nazareth ist einigermaßen auffällig. In der einen Geschichte heißt der Despot Herodes, in der anderen ist es ein namenloser Pharao. Einmal heißt die Mutter Maria, hier heißt die große Schwester Miriam. Aber Miriam ist genau derselbe Name, nur in einer anderen Sprache wie Maria. Einmal liegt ein Junge in einer Krippe im Stall, hier liegt er in einem selbstgebauten Boot. In beiden Geschichten lässt der Herrscher Kinder töten. Beide Jungs sind sofort in Gefahr. Die heilige Familie flieht nach Ägypten, wenn ihr diese Geschichte kennt. Und hier wird dieser Junge durch einen Trick der großen Schwester gerettet. Und in beiden Geschichten spielen mutige Frauen eine relativ zentrale Rolle. So, ich habe mal wieder Lust, ein bisschen genauer in den Text reinzuschauen, als wir das meistens machen. Das heißt, wir machen jetzt so eine Mini-Analyse, man nennt das in der Theologie Exegese, aber nur drüber gehuscht schnell. Nicht lang, aber es lohnt sich, finde ich. In dem Text stecken so ein paar Dinge, wenn man genauer hinguckt, die irgendwie so wie Entdeckungen sind. Also, ein Nachkomme aus dem Stamm Levi heiratete eine Tochter des Levi. Würde man Hebräisch können, dann würde man merken, der Text geht so los, wie neue Geschichten losgehen. Also, so wie wir sagen würden, und dann aber eines Tages geschah Folgendes. Also ein hebräisch sprechender Mensch, der merkt, okay, also jetzt geht was Neues los. So. Die Lage ist beschissen, aber jetzt geschieht was. So, das ist so die Stimmung dieser Geschichte. Und das ist was Gutes, wenn in deinem Leben irgendwie alles verfahren ist und wenn dann irgendwie irgendetwas dazu führt, dass du das Gefühl hast, und jetzt, ich habe das Gefühl, jetzt geht was Neues los. Weil einer was sagt, weil irgendwas passiert. So diese Tage, wo du denkst, es könnte sich was ändern. Klein erst, so, aber jetzt fängt was an. So, das ist die Stimmung dieses Textes am Anfang. Da steht, dass ein Mann eine Frau heiratet und beide kommen aus dem Stamm Levi. Da lesen wir auch so drüber. Aber das ist der Stamm unter den 12 Stämmen Israels, der sozusagen die Priesterdynastie stellt. Also ein antiker jüdischer Leser oder Hörer dieser Geschichte, der merkt sofort auf, okay, beide aus dem Stamm Levi und da wird jetzt ein Kind geboren, das ist jetzt nicht irgendwie einfach Zufall, so, sondern das soll was bedeuten. Also man könnte vielleicht sagen, das Neue, was hier losgeht, das wird vielleicht irgendwie wieder in Kontakt mit Gott bringen. So, hier wird ein Priester geboren, wenn man so will, obwohl Mose in dem Sinne nicht Priester war. So, da steht da, die Frau wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, dass er schön war, versteckte sie ihn 3 Monate lang. Also schön steht eigentlich nicht in dem eigentlichen Text, da steht gut. Der war gut. Also, ja, wie auch immer man das bei einem Baby feststellen will. Im Kindergottesdienst jedenfalls habe ich nicht gelernt, dass der Junge nur überlebte, weil er eigentlich wohl was Besonderes war. Ich dachte, ja, das ist eine Mutter, der kleine Junge und so. Also, ob jetzt schön oder gut, irgendwas ist an ihm Besonderes. Also wir sollten vielleicht diese Geschichte nicht so, ja, wie soll man sagen, so nostalgisch oder emotional hören mit diesen Ohren, als ob es hier um eine Familie geht, die ihr kleines Baby rettet. Also darum geht es natürlich schon, aber deswegen wird sie nicht erzählt. Sie wird erzählt, weil dieses Kind ein Besonderes sein wird, weil dieser Mann ein Guter sein wird. So. Man kann auch sagen, Israels Größter, Mose. Länger konnte sie ihn nicht verborgen halten, deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrus und dichtete es mit Asphalt und Pech ab, dann legte sie das Kind hinein und versteckte es im Schilf am Ufer des Nil. Das Kästchen, dieses Boot, das Wort, was da steht, das würdet ihr kennen, wenn ihr den Text auf Hebräisch hören würdet, da steht Arche. Und das kommt nicht ständig vor, für jedes Kästchen, was man schwimmen lässt, sondern in dieser Noah-Geschichte, die ihr kennt, und hier. Vielleicht noch ein, zweimal mehr, das weiß ich nicht genau. Aber es ist kein häufiges Wort. Arche. Also die baut eine Rettungskapsel. Also wenn du das hörst bei der Geschichte und dieses Wort hörst, dann denkst du sofort an Noah. Also das Neue, was hier geschieht, das lässt schon ahnen, dass die Welt vielleicht nicht untergeht. Jetzt glaubt ihr, würde das wieder gehen? Oder was sollen eure Zeichen bedeuten? Ach so, alles klar. Ich habe so gedacht, du liest die Geschichte und denkst, die Welt braucht mal wieder eine Arche. Unsere auch irgendwie, habe ich gedacht. Unsere bräuchte auch mal wieder eine Arche. So, man kann sich ja auch fragen, was macht die Frau da eigentlich? Also, wenn man die Geschichte schon kennt, dann weiß man ja schon, wie es weitergeht. Aber wenn man sie zum ersten Mal hören würde, würde man denken, was macht die jetzt eigentlich genau da? Was ist der Zweck? Was ist das Ziel? Das Kind aussetzen? Die Jungs machen immer Zeichen, aber sie meinen ihn, ne? Okay. Im Kindergottesdienst habe ich auch gedacht, dieses Schiffchen, die würde das den Nil runterschwimmen lassen. Aber das stimmt ja auch gar nicht. Die legt das da irgendwie so ab, das dümpelt da im Schilf, ne? Mal sehen, wo es landet oder was ist ihr Plan? Man liest die Geschichte und merkt, oder man könnte merken, sie hat eigentlich keinen. Oder jedenfalls wird er nicht deutlich. So. Was ist der Sinn der Aktion? Bleibt offen. Seine Schwester blieb in der Nähe. Sie wollte wissen, was mit dem Kind geschah. Gut, also es gibt offensichtlich schon eine große Schwester. Vorhin hatte ich noch das Gefühl, das ist das erste Kind, was geboren wird. Nee, jetzt gibt es schon eine große Schwester. Okay. Auf jeden Fall hat die Geschichte jetzt eine zweite clevere Frau. Erst die Mutter, jetzt die Tochter. Sagen wir ein Teenager, 15. Weiß ich nicht. Sie ist Teil, man könnte es fragen, ist sie Teil des Plans? Oder gibt es gar keinen Plan und sie macht das hinter dem Rücken ihrer Mutter? Weiß nicht. Weiß man eigentlich nicht. Also man könnte sagen, die Geschichte erzählt, was passiert ist. Sie erzählt nicht, was Menschen vorhatten oder planten. So, diese Frau, diese Tochter, diese Teenagerin heißt Miriam. Diese Frau wird Jahrzehnte später auf dem Weg ins Land der Freiheit eine wichtige Rolle spielen. Ich finde ja interessant, dass Frauen in dieser Geschichte so wichtig sind. Vom Vater kein Wort. Das ist so ähnlich wie bei Maria und Josef und Jesus. Ne? Da ist der Vater auch so eine Nebenrolle. Da kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Nil. Ja, das waren noch Zeiten. Ich weiß nicht, ob das heute noch passieren kann. Aber Frau Nummer 3. Jetzt hat die Geschichte eine weitere Protagonistin. Die Tochter des mächtigsten Mannes im Land, dieses Despoten. Also man könnte sagen, eine Frau aus direkter Nähe des Feindes. Ich weiß nicht, ist das jetzt hier glückliche Fügung? Oder wussten die, die kommt da immer hin? Wird aber nicht gesagt. Also sie findet jedenfalls die kleine Arche, sie macht sie auf, sieht den kleinen Jungen da, schließt ihn ins Herz und weiß aber offensichtlich sofort, oh, das ist eins von den Sklavenkindern, die mein Vater zu beseitigen plant oder es auch tut. Vor allen Dingen die Jungs in diesem Volk. Und jetzt kommt die clevere Miriam wieder ins Spiel, bietet der Pharaonentochter eine Tagesmutter für Jahre sozusagen an, sagt, ich kenne da jemanden, das ist natürlich clevererweise die Mutter des Kindes und die wird dann sogar noch von der Prinzessin bezahlt. So, also wie schön. Miriam ist tatsächlich großartig, also diese 15-Jährige da, die ist großartig. Solche Menschen willst du kennen, finde ich. Irgendwie wach, mutig, clever, unterschätzt, aber selbstbewusst. So Leute führen manchmal auch Straßengangs an, aber so Leute können halt auch die Welt retten. So. Der Junge wächst dann jedenfalls erstmal jüdisch auf. Und das ist auch wieder wichtig für die Adressaten dieser Geschichte, die die Geschichte lesen. Die Geschichte will sagen, das war einer von uns. Das war einer von uns. Als der Junge groß genug war, brachte sie, also jetzt ist wieder die Mutter gemeint, ihn zu der Tochter des Pharao. Sie nahm ihn an als ihren Sohn und nannte ihn Mose. Sie sagte, ich habe ihn hier aus dem Wasser gezogen. Also Mose, das ist ein ägyptischer Name, nimmt man an. Der wird aber hier hebräisch gedeutet. Ne? Also da hieß es ja dann, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Die hebräische Wurzel Mascha, wenn man das so sagen kann, heißt herausziehen. Das ist ja jetzt nicht logisch, dass eine ägyptische Tochter den Jungen einen hebräischen Namen gibt. Das ist auch nicht wahrscheinlich. So, es läge näher, dass das ein ägyptischer Name ist, dann heißt er sowas ähnliches wie Kind. Wichtig ist aber, die Geschichte sagt, Mose, wie auch immer der hieß, das war einer von uns. Die deutet das hebräisch. Das war einer von uns. Und wieder interessant, eine dritte Frau, nämlich diese Prinzessin, ist beteiligt an der Rettung des Retters. So, also meine Frau, ehrlich gesagt, meinte gestern, als ich das so ein bisschen erzählte, ich soll mal nicht bis so übertreiben mit der zugegeben nett gemeinten Entdeckung, dass hier ja ständig Frauen, ne, sich die Hauptrolle spielen. So. Also sie hat das versucht, mein feministisches Interesse zu würdigen, hat aber dann gleichzeitig gesagt, na ja, also ehrlich gesagt, vielleicht ist das auch einfach der Kontext, in dem Frauen sich oder den Menschen sich um Kinder kümmerten, nämlich eben Frauen. Das klappt nicht, die Geschichte klappt nicht mit Männern. So. Ja, okay, mag sein. So, stimmt vielleicht. Also, was zeichnete die Regententochter nicht als Frau, sondern als Mensch aus in ihrem Handeln? Ich würde mal sagen, ihr Ungehorsam. Das ist eine Tat des Ungehorsams. Ihr Handeln widersetzt sich dem Willen ihres Vaters. Man könnte also sagen, im Zentrum der Macht, die da so gefährlich ist, gibt es Gegenkräfte. Ich würde da sagen, weibliche übrigens, ist doch interessant, aber gut. Auf jeden Fall gibt es da jemanden, der sich widersetzt. Diese Frau setzt sich nicht ein für die Freiheit der Sklaven, das kann man jetzt auch wieder nicht sagen, ne? Also, sondern nur für dieses kleine herzige Ding da. Sie ist keine Freiheitskämpferin, aber sie hat ihren Kopf und ihr Vater kann sie mal. Und so Leute braucht es für die Freiheit. So, das war die kleine Exegese. Jetzt könnte man noch sagen, nicht in einzelnen Textstellen, aber so insgesamt könnten einem zwei Dinge auffallen. Das erste, was einem auffallen könnte, Gott. Gott fällt in dieser Geschichte dadurch auf, dass er nicht auffällt. Also, er spielt aber keine Rolle. Er kommt gar nicht vor. Das ist ziemlich anders bei der Geschichte von der Geburt von Jesus, ne? Da Engel und so und Maria ist gebrieft und dein Sohn wird übrigens und so. Das ist hier gar nicht. Da leuchten Sterne und so. Hier handeln schlichtweg drei Leute und bringen die Geschichte der Freiheit so ins Rollen. Ohne göttlichen Auftrag, ohne Wissen um Gottes Hilfe, zumindest sagt er nichts davon, der Text. Vielleicht handelt hier Gott, weiß man aber nicht. Vielleicht. Das Zweite habe ich schon angedeutet, man könnte bemerken, ist das hier eigentlich ein Plan oder ist das Dusel, was die haben hier? Also so mit dem Kästchen und dann kommt die Pharaontochter davon. Haben die das eingefädelt oder es bleibt einfach unklar? Sogar die Motive bleiben unsicher. Also wir stellen uns die natürlich alle drei total nett vor und kinderlieb und so. Aber das wird ja nicht gesagt. Wichtig ist, sie handeln beherzt. Sie handeln illegal. Sie handeln praktisch. Sie handeln nicht eingeschüchtert von Angst und sie verändern die Welt. Vielleicht könnte man sagen, und ihr Handeln öffnet Gott eine Tür, um auch zu handeln. So, und jetzt noch eine dritte Sache, die man nicht bemerkt, sondern leicht übersehen kann, deswegen sage ich sie nochmal. Die Geschichte spielt, obwohl sie so einen glücklichen Verlauf nimmt und ja eigentlich alles schön ist, so in einer ganz dunklen Zeit. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Der Anfang des Anfangs der Freiheit ist düster. Sklaverei, Gewalt, Genozid, Trauma, Menschenrechte, die ein machtgeiler Herrscher mit Füßen tritt, Antisemitismus, all das sind die Farben, mit der diese Geschichte immer noch gemalt wird. Muss man im Kopf behalten, finde ich. Okay, zweiter Teil der Predigt, was machen wir jetzt damit? Was macht die Geschichte eigentlich mit dir und mit mir? Ich fände es ja eigentlich erstmal interessant, was macht diese Geschichte eigentlich mit Leuten, die nicht so sind wie wir oder wie du und ich? Also was macht die eigentlich mit ukrainischen Menschen, deren Land und Leben gerade durch Krieg verflucht wird? Und hier ist jetzt eine Geschichte, dass Freiheit anfängt. Was macht die Geschichte eigentlich mit solchen Leuten? Kann ich aber nicht beantworten. Was würde die Geschichte machen mit Eltern, deren Kinder heute in Zwangsarbeit geboren werden? 50 Millionen Sklaven weltweit, heute. Und die Zahl wächst seit einigen Jahren leider wieder. Oder was macht die Geschichte mit Menschen, die in einer Welt voller Menschenrechte tatsächlich abseits der Menschenrechte leben? Also für die, die nicht gelten, die zumindest nicht in den Genuss davon kommen. Für Menschen, die, wenn sie in ihre Zukunft gucken, sagen müssen, Glück liegt da jetzt erstmal nicht in Sichtweite. Ich lebe abseits vom Leben, wenn man so will. Was macht diese Geschichte mit solchen Leuten? Denn eigentlich ist diese Geschichte für solche Leute geschrieben oder sie handelt vor allem von solchen Leuten. So, und deine und meine Unfreiheit, deine und mein Unglück, deine und meine Ängste sind wahrscheinlich schon andere. Trotzdem lesen wir die Geschichte jetzt. Also was mache ich jetzt mit der Geschichte? So jemand, der so ist wie du und ich. Und ich glaube, mit uns macht sie auch was. Ich habe so nachgedacht, mehr und mehr kann man ja schon auch sagen, dass wir uns als Weltgemeinschaft irgendwie in einem Krisenmodus befinden. Letzte Woche war vielleicht gut, aber trotzdem, die großen Themen sind schon krisenbehaftet. Also vor 50 Jahren haben unsere Eltern oder vielleicht eher Großeltern noch gesagt, unsere Kinder sollen es mal besser haben. Und das haben sie auch allen Ernstes geglaubt und auch gewusst, dass das wird. Ja. So denken wir heute nicht. Also nichts gegen unsere Kinder, aber wir, wir wollen schon, dass sie es gut haben, aber wir rechnen jetzt nicht damit. Wir hoffen eher, dass es denen auch noch gut geht. Die Welt scheint irgendwie dunkler zu werden. So, kollektiv sieht man das ein bisschen so. Wir müssen fürchten, dass wir unseren Planeten tatsächlich zerstören. Also das war schon in meiner Kindheit ein Thema, aber bis jetzt erst begreifen es bis auf ein paar wenige, irgendwie die meisten, das ist ein reales Szenario. Oder wir müssen auch fürchten, plötzlich wieder, dass die Demokratien den Autokratien unterlegen sein könnten. Wir hoffen das nicht, aber das ist nicht völlig unrealistisch. Vernunft und die Wahrheit und so könnten dem Populismus plötzlich unter die Räder kommen. Es könnte passieren. Man könnte sich umgucken und denken, es gibt gar nicht mehr, es ist gar nicht mehr die Mehrheit, die das gut finden. Freiheit und Gleichheit und Vielfalt oder Demokratie eben. Wir müssen auch fürchten, das erste nennt man übrigens die Ökokrise und das hier wäre die Demokratiekrise. Es gibt auch eine Psychokrise. Also wir müssen ein bisschen fürchten, dass unsere Seelen den psychischen Belastungen unserer Zeit nicht gewachsen sind. Jedenfalls viele nicht. Also es scheint, als halten viele Menschen diese Daueranspannung nicht mehr gut aus. Es scheint, als ob unsere moderne Welt Millionen Menschen krank macht. Kommt mir so vor, als träfe ich nicht so oft Leute, wenn ich die nach ihrer Arbeit frage, die dann ganz glücklich davon erzählen, was sie machen oder so. Man erzählt gut, was man macht, man findet es auch gut. Und dann erzählt man irgendwie auch von dem, was schwierig ist. Stress, es ist viel zu tun. Es fällt mir auf, wenn ich nach meiner Arbeit gefragt werde, dass ich wahrscheinlich relativ schnell sage, was anders sein müsste, damit es so wird, wie es sein müsste. Toll hier, aber so, ne? Also so ticken wir doch ein bisschen. Es kommt mir so vor, als warten auch wir sozusagen kollektiv auf bessere Zeiten. Es muss nochmal anders werden. Ich muss nochmal kürzer treten. Ich muss nochmal... Manche mehr, manche weniger dringend, so. So, und jetzt sagt uns so eine Geschichte, vielleicht ist ja abseits der Aufmerksamkeit die Freiheit schon geboren worden. Kann man nicht wissen. Diese weihnachtliche Mose in der Arche-Geschichte, die spielt im Verborgenen. Außenraum ist noch voll die Scheiße im Gange, aber es könnte ja sein, sagt die Geschichte. Ich glaube schon, dass diese Krisen, in denen wir stecken, in denen wir uns befinden, dass die real sind. Mir wird mulmig, wenn jemand irgendwie sie schönredet und sagt, das wird schon alles super. So pappalapapp. Nee, aber tatsächlich ist die Frage schon, ob so eine alte Hoffnungsgeschichte uns eine unverbesserliche Zukunftszuversicht in die Adern pumpen könnte. Unabhängig davon, wie die Welt aussieht. Kann sie das? Könnte das passieren, dass wir durch die Welt laufen und denken, ja, ich sehe schon, wie es ist, aber könnte doch sein, dass bereits was auf dem Weg ist. Könnte doch sein, dass der Retter oder die Retterin schon geboren wurde. Und ich rechne jetzt nicht mit Menschen, auf die man hoffen sollte, aber also einzelne Retter oder so, aber dass die Rettung schon geboren wurde. Das ist schon losgegangen, ist die Geschichte, klein, irgendwo. Lass doch mal morgen wieder aufstehen, die Welt anschauen und trotz allem denken, das kann gut werden. Das kann gut werden. Lass doch mal wieder eine Arche basteln. So, könnte die Geschichte das mit uns machen? Hoffnung geben. Lass doch mal so handeln. Ich würde jetzt gerne noch diese drei Frauen noch mal anschauen und gucken, was könnten wir lernen von denen. Könnten wir so handeln wie eine dieser drei? Ist vielleicht ein bisschen Typsache, mit welcher du dich am ehesten identifizierst. Und die Männer müssen noch einmal mehr um die Ecke denken, aber so, Hoffnungsträgerinnen haben wir hier. Vielleicht könnten wir ja ähnlich handeln. Vielleicht, die handeln alle drei das überraschend irgendwie. Die handeln alle drei mutig, die handeln alle drei widerständig gegen das, was real eigentlich sagt, das klappt nicht. Gegen die Angst im Grunde, gegen die Sorgen. Vielleicht könnten wir so Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen werden. Also erstens, vielleicht könntest du so sein wie diese Mutter. Was zeichnet diese Mutter aus? Sie ergibt sich nicht der Krise, obwohl die für sie sehr real ist. Sie steckt wirklich in einer, aber aus einem mir eigentlich unverständlichen Grund kann diese Krise ihren Glauben an die Zukunft dieses Kindes oder an die Zukunft, ihre eigene auch, nicht auslöschen. Sie versteckt die Zukunft zuerst ein paar Monate, dann packt sie in eine Mini-Arche, was auch immer sie sich davon verspricht, Ich habe gedacht, man könnte ja sagen, die setzt ein Kind in die Welt. Auf eine andere Weise, ne? Als ob es eine Zukunft hätte. So sollte man vielleicht handeln. Und das ist das Wichtige an ihr, an allen dreien. Sie handelt. Vor allem handelt sie. Sie betet nicht, ehrlich gesagt. Also steht jedenfalls nicht da. Es steht auch nicht da, dass Gott, dass sie sozusagen so einen geheimen Gottesrettungsplan kennt. Glaube nicht. Da steht nicht mal, dass sie auf Hilfe von oben hofft. So. Aber sie handelt so, als täte sie es. Vielleicht könntest du so jemand sein. Du glaubst, als ob die Zukunft eine gute wäre. Und du handelst so, als ob es natürlich Hoffnung gäbe. Und manchmal tut Gott dann etwas. Nicht immer, manchmal, vielleicht. Vielleicht wirst du das Land der Freiheit noch nicht mal selbst erleben. Die Mutter hat es nie gesehen. Und doch war sie es, die der Zukunft eine Tür geöffnet hat. So, vielleicht könntest du aber auch sein wie diese große Schwester, Miriam. Die mag ich ja. Kleine Retter brauchen große Schwestern, sonst sind sie verloren. Vielleicht könntest du eine große Schwester oder ein großer Bruder der Hoffnung sein. Vielleicht könntest du clever sein und risikobereit, weil das ein bisschen auch dein Wesen ist. Du nutzt die Lücken. Du bist die den Fuß in die Tür stellst und der Zukunft die Tür aufhältst, der Hoffnung die Tür aufhältst. Du versuchst hartnäckig in die Zukunft zu schlüpfen. So, das macht sie irgendwie. Dafür muss man schon mal schummeln, ist erlaubt nach dieser Geschichte. Also dafür muss man schon mal gute Miene zum guten Spiel machen. Dafür muss man schon mal das Richtige tun, auch wenn man dafür Probleme mit denen kriegt, die behaupten, das Richtige zu kennen. Oder die dir sagen, was das Richtige ist oder sei. Also, handle so, als ob das Glück mit den Mutigen ist. Vielleicht ist Gott mit dir. Garantieren kann das keiner, aber vielleicht. Also, die Hoffnung braucht große Geschwister, die die Hoffnung vor dem Sterben beschützen. Vielleicht kannst du so jemand sein. Vielleicht könntest du aber auch handeln wie die Tochter des Pharao. Die handelt ja eher rebellisch, ungehorsam. Die handelt auch ein bisschen emotional, finde ich, spontan, ethisch, vielleicht sogar ambivalent, weil ehrlich gesagt, sie gehört zu der unterdrückenden Elite. Ne? Also, so. Und sie stellt sich auch nicht offen auf die Seite dieser Leute. Vielleicht ist das auch überhaupt nicht ihr Anliegen. So, aber sie tut in diesem Moment trotzig das Richtige. Ein despotischer Patriarch wird hintergangen. Gott mag sowas. Vielleicht bist du also jemand, der redet nicht groß von Glauben oder auch nicht so groß von Politik und Gerechtigkeit und Hoffnung. Große Worte. Ja, dich langweilen politische Diskussionen. Schade, finde ich, aber du nutzt deine Möglichkeiten, du nutzt deine Freiheit, um Leuten zu helfen. Und damit tust du mehr als die, die reden. Vielleicht bist du so jemand. Vielleicht bist du eine, die schon mal mutig sein kann. Und dann beeindruckt, wenn der Mut in dir aufsteigt, dann beeindruckt dich auch das System nicht. Dann beeindruckt dich auch nicht, was man so macht oder was die Eltern sagen oder was der Chef sagt und dich beeindruckt auch nicht, was man in der Kirche so sagt. So. Also, oder was immer die sagen, die Macht haben. Du handelst, wie der Kopf dir gewachsen ist. Oder das Herz. Und du wirst zur Hoffnungsträgerin oder zum Hoffnungsträger, zum Wegbereiter der Freiheit. Also, die Botschaft der Geschichte ist, meine ich die, wenn Krise ist, handle. Handle überraschend, handle so, dass du dich selbst über dich wunderst. Mit Hoffnung, auch wenn es nicht logisch ist, clever, auch wenn es riskant ist, ungehorsam, wenn es dein Herz dir sagt. Und vielleicht, man muss ja nochmal sagen, vielleicht handelt dann Gott. Vielleicht wird ja nochmal Weihnachten in unserer Welt. Denn manchmal oder oft ist es erst das menschliche Handeln, so wirkt es jedenfalls hier, das göttliche Möglichkeiten eröffnet. Oder es ist erst das menschliche Handeln, durch das Gott handelt. Denn es vergeht noch etwas Zeit, bis Gott was tun wird. In dieser Geschichte sogar noch ganz schön viel Zeit. Bis Gott dann endlich tatsächlich dem erwachsenen Mose begegnet und ihm sagt, hey, ich sehe, du bist ein Guter. Ich habe das Leid meiner Leute gesehen und ich sage euch, haut ab, bring die da raus. Ich helfe euch, ich kenne da ein Land der Freiheit. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, auch für Mose kein sauberer Weg. Ein Weg mit Angst, mit Schuld, mit Krisen und so weiter. Als kleinen Cliffhanger, wie die Story jetzt weitergeht, liest Anna noch den Rest der Geschichte.
Als Mose erwachsen war, ging er eines Tages hinaus zu seinen Landsleuten. Da sah er, wie sie zu harter Arbeit gezwungen wurden. Er beobachtete, wie ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder totschlug. Da sah Mose sich nach allen Seiten um. Als er niemanden entdeckte, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus. Da sah er, wie zwei Hebräer miteinander stritten. Er fragte den einen, der im Unrecht war: Warum schlägst du ihn? Der antwortete: Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gemacht? Willst du mich auch totschlagen wie den Ägypter? Da bekam Mose Angst und sagte: Es ist also doch bekannt geworden.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.